herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, zum weiteren Podcast How to Baby. Wir sind im Frühling 2022 angekommen und ich darf heute wieder ein medizinisches Thema mit euch durchgehen und habe eine spannende Interviewpartnerin. Sie ist Diätologin und Coach, Personal Coach auch, und mit ihrer Schwester gemeinsam, die Ernährungswissenschaftlerin ist, haben sie sich sehr auf die Ernährung und die Schilddrüse zum Beispiel fokussiert. Das sind die Klammer Sisters, ein sehr dynamisches, junges Schwesternpaar aus Oberösterreich. Und in den Shownotes seht ihr dann, wie ihr sie erreichen könnt, wenn ihr weitere Fragen habt. Hallo, herzlich willkommen und guten Morgen, liebe Jasmin.
Hallo, guten Morgen.
Hallo, ich habe es gesagt, die Klammer Sisters. Du bist die Jasmin Klammer, du bist Diätologin und hast auch Personal Training zugenommen, ja, zu deinen Skills. Also das heißt, jede Frau, auch Männer, dürfen zu dir kommen, sich ernährungstechnisch beraten lassen und auch bewegungstechnisch. Also du machst so Full Packages, wie ich es gesehen habe.
Ja, genau. Ich finde, diese Kombination ist sehr wichtig, weil die Ernährung funktioniert alleine zwar sehr gut, aber ergänzend dazu ist das Training einfach sehr, sehr wichtig. Vor allem um das Thema Hormone ist auch sehr wichtig, dass man richtig trainiert und somit die Hormone in Balance bringen kann. Genau.
Genau. Wir haben heute diesen Podcast zum Thema Schilddrüse. Ja, Schilddrüse ist, wie du sagst, hormongesteuert. Es ist wie ein Bordcomputer. Und viele von uns denken vielleicht zu wenig, vor allem wenn wir jung sind und wir haben noch überhaupt keine Beschwerden oder wir können sie kaum feststellen, dann vergessen wir manchmal auf diese, bevor wir den Kinderwunsch in uns tragen, auf diese berühmt-berüchtigten Schilddrüsenuntersuchungen.
Ja.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Untersuchungen. Wir wissen, es gibt die Blutuntersuchung und es gibt dann auch die Ultraschalluntersuchung, also dass man auch sieht, die Funktion der Schilddrüse und die Werte. Es geht dabei, wir werden es schon jetzt gleich direkt reingehen, wenn ich einen Kinderwunsch habe, geht es um diese Preconception, also was muss ich vor der Schwangerschaft, vor der Empfängnis denn auch bedenken? Ja, wie sollte mein Körper rein hormontechnisch und Ernährungstechnisch wunderbar Basis gebildet werden, damit ich überhaupt schwanger werde und dann vor allem während der Schwangerschaft die richtigen Ernährungszugänge habe. Worauf muss ich denn einmal achten? Als junge Frau, und sagen wir, ich habe jetzt noch überhaupt keine Schilddrüsendiagnostik, aber ich möchte ernährungstechnisch die beste Basis bieten vor der Schwangerschaft. Also ich denke da an die berühmte Folsäure. Es geht ja jetzt auch in der Werbung rauf und runter, was uns da angeboten wird. Ich denke an Salzzufuhr und an die berühmte Jodzufuhr, die ja vor Jahrzehnten noch in Österreich immer ein Thema war, wo wir allenthalben dann später im Salz, im österreichischen Salz, Jod zugeführt bekommen haben, weil man es über die Ernährung einfach nicht mehr genügend hat. Ja. Was kannst du da aus der diätologischen Sicht denn dazu sagen?
Ja, also die Folsäure, die du schon angesprochen hast, ist ein sehr wichtiger Punkt und das sollte man auch schon ab dem Zeitpunkt, wo ein Kinderwunsch besteht, einnehmen oder wenn man es nicht einnehmen möchte, dann zumindest schauen, dass man sehr viel mehr Folsäure isst, ist natürlich auch möglich. Hier ist es aber schon wichtig, dass man sich damit beschäftigt, wo ist jetzt Folsäure drinnen, was müsste ich da essen. Also es wird natürlich etwas komplizierter, wie wenn man es einfach nur einnimmt. Und es ist jetzt nicht nur die Folsäure wichtig. Eigentlich finde ich es sehr gut, wenn man jetzt den Kinderwunsch hat, dass man vielleicht einmal sagt, man macht einmal ein großes Blutbild, man lässt sich mal gewisse Sachen anschauen. Ich bin selbst kein Fan davon, dass man einfach irgendwas irgendwie einnimmt, sondern eigentlich ist immer zu empfehlen, dass man vorher mal einen Blutbefund macht. Was da unter anderem auch sehr wichtig ist, also die Folsäure ist wichtig eben, damit die Eizellen gut wachsen können, dass das alles reifen kann, wenn sich dann etwas einnistet, dass das dann auch da drinnen bleibt und eben nicht wieder abgeht. Das ist sehr wichtig. Aber es sind auch andere Sachen wichtig. Für die Hormonbalance ist zum Beispiel Vitamin D sehr, sehr wichtig. Hier ist es aber essentiell, dass man nicht einfach was einnimmt, weil Vitamin D ist immer ein fettlösliches Vitamin. Also hier gerade speichert der Körper das sehr gut ein und das kann man durchaus auch überdosieren. Also hier ist es wichtig, seinen Status zu kennen und demnach dann richtig zu supplementieren. Vitamin D ist sehr schwierig oder eigentlich nicht möglich über die Ernährung abzudecken. Also das muss man zuführen. Sehr häufig haben ja Frauen auch Probleme mit dem Eisen. Das ist auch sowas, was man im Laborbefund durchaus kontrollieren kann, weil natürlich jeder Mangel, den ich habe, ist nicht gut, wenn ich schwanger werden möchte oder grundsätzlich auch nicht gut, aber schon gar nicht, wenn man dann eben schwanger werden möchte. Da ist es einfach gut, wenn man so viel wie möglich anschauen lässt. Also eben, genau, da haben wir jetzt mal gesagt, das Eisen, das Vitamin D, dann haben wir die Folsäure gehabt. In Bezug auf die Schilddrüse ist das Selen auch sehr wichtig, weil eben das Selen auch an den Aufbau von den Schilddrüsenhormonen beteiligt ist. Also da haben auch sehr viele einen Mangel. Also das ist auch sehr wichtig, das zu kontrollieren. Gerne empfehle ich eigentlich auch, um die Eizellenreifung wirklich noch zu unterstützen, empfehle ich auch ab dem Zeitpunkt, wo man einen Kinderwunsch hat, eventuell auch Q10 einzunehmen, das Coenzym Q10. Das schützt nämlich dann auch die Eizelle und somit ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man dann schwanger ist, dass auch wirklich die Eizelle schön reifen kann, sehr viel größer, wenn man die Eizelle eben schützt auch, ja.
Klar. Du hast es jetzt oft gesagt, Zelle. Wir wissen, die Schilddrüse hat eine direkte Steuerung durch die Hirnanhangsdrüse.
Ja.
Und Zellen sind unglaublich wichtig, weil sie die Schilddrüse total verändern können.
Ja.
Und jetzt wissen wir auch, wenn wir jetzt Mangelerscheinungen als Frau, die gerade schwanger ist, entwickeln, dann kann das auch auf die Gehirnentwicklung des Kindes Einfluss nehmen.
Ja, ja.
Also so wichtig ist es. Wir müssen wirklich sagen, für alle Zuhörerinnen, es geht um den berühmt-berüchtigten TSH-Wert bei der Schilddrüse. Da gibt's den T3, den T4-Wert und da kommen wir später vielleicht noch allgemein drauf zurück. Jedenfalls dieses Hormon, dieses TSH, ist zutiefst abhängig und du hast gesagt schon Selen und Folsäure etc. Wir haben ja in der Nahrung heutzutage in den Böden viel zu wenig, dass unsere Lebensmittel noch wirklich reichlich für den Körper bieten. Oder wie siehst du das, Jasmin?
Ja, es kommt durchaus häufiger vor, dass Mängel festgestellt werden. Aber manchmal stelle ich auch fest, dass es jetzt nicht unbedingt mit der Nahrung, also mit der Nahrungsquelle zusammenhängt, sondern eigentlich eher mit der Nahrungsvielfalt. Also, dass sehr viele meiner Patientinnen sehr einseitig essen oder auch eher vor allem Frauen essen oft viel zu wenig, weil natürlich diese Gewichtsoptimierung sehr häufig im Vordergrund steht. Darum stelle ich sehr oft fest, dass sehr viele Frauen nicht ausreichend essen. Wenn ich nicht ausreichend esse, esse ich natürlich auch nicht ausreichend Nährstoffe. Das heißt, im Summe kommen wir dann da irgendwo hin. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man unbedingt supplementieren muss, aber wenn man sich jetzt nicht sehr bunt und vielfältig ernährt und sich mit dem beschäftigt, ist es sicher ein gutes Tool, um eben den Körper noch zusätzlich zu unterstützen oder halt hier auch den Stress herauszunehmen, ja.
Jasmin, du sagst, viele deiner Patientinnen essen klassisch zu wenig. Was versteht man darunter und was braucht man Minimum pro Tag, wenn man schwanger werden möchte, auch für die Zellen, für die Schilddrüse? Was würdest du sagen, wo, ich weiß schon, das ist sehr, sehr individuell, die Frage ist, aber nichtsdestotrotz, was würdest du sagen, ist unumgänglich? Also Gemüse, Obst, wo ist denn der Minimalbereich? Ja, also auch wenn Frauen sagen, ich kann einfach gar nicht viel essen oder es gibt diejenigen, da kommen wir auch noch drauf zurück, die ganz viel essen und trotzdem super schlank sind, da muss man dann ja ganz besonders auch die Schilddrüse wieder anschauen, ob es da nicht zu einer Über-Unterfunktion etc. bei den Patientinnen von dir kommen könnte. Aber was ist denn zu wenig, was ist denn zu schlecht essen, zu Mangelernährung in der modernen Zeit?
Ja, grundsätzlich, also Ich persönlich arbeite eher ungern mit Kalorien, weil natürlich jede Frau hat ja natürlich eine andere Größe, ein anderes Gewicht. Da hat man natürlich einen unterschiedlichen Kalorienbedarf. Es gibt aber durchaus schon neue Hinweise von Studien, dass man für das, wenn man schwanger werden möchte, der Kinderwunsch besteht, dass man unbedingt über 2000 Kalorien essen sollte. Da kommt es jetzt aber natürlich darauf an, wie groß bin ich? Für eine kleine Frau können 2000 Kalorien sehr viel sein, während für eine große Frau 2000 Kalorien vielleicht auch zu wenig sein können, wenn diese auch sehr aktiv ist. Es kommt hier natürlich immer darauf an, wie aktiv bin ich? Habe ich einen sitzenden Beruf? Mache ich sehr viel Sport? Solche Sachen.
Ja.
Und was ich auch sehr oft merke, ist das Thema Eiweiß. Es wird viel zu wenig Eiweiß konsumiert. Eiweiß ist auch sehr wichtig, damit die Hormone funktionieren können. Also eigentlich alle Makronährstoffe, Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate haben ja eine Aufgabe im Körper. Deswegen ist es nie gut, irgendetwas wegzulassen. Und Fett ist genauso beteiligt, eben dass Hormone produziert werden können, auch die Kohlenhydrate und auch das Eiweiß. Sehr häufig stelle ich aber fest, dass viele Frauen eher Gemüse und Kohlenhydrate konsumieren und kein Eiweiß konsumiert wird. Also das ist das Klassische, man versucht eben dann Kalorien einzusparen, lässt dann vielleicht die Fleischbeilage, die Fischbeilage weg oder so, einfach um Kalorien zu sparen. Und dann ist aber am Ende des Tages viel zu wenig Eiweiß gegessen worden. Also ich finde, gerade bei dem Thema Kinderwunsch geht es auch sehr häufig einmal darum, nicht jetzt nur die Mikronährstoffe zu optimieren, sondern auch mal zu schauen, ist die Frau überhaupt mindestens dreimal am Tag eine Hauptmahlzeit oder wird hier nur einmal gegessen? Der Körper ist ja schon sehr klug. Also wenn der Körper selbst unterernährt ist, dann ist es ja schon so, dass er sich dann denkt, okay, es ist ja nicht mal für den eigenen Körper ausreichend Energie da. Wie soll ich dann eigentlich noch zusätzlich etwas ernähren? Also ja.
Gut, aber du sprichst jetzt von dreimal am Tag essen. Mhm. Ich denke an mich, das ginge sich teilweise auch überhaupt nicht aus. Und das andere Thema, das mir spontan einfällt, ist, wenn du jetzt das Thema Fleisch nennst, viele, viele, viele junge Frauen, Gott sei Dank, und wir hören es auch jetzt immer mehr angesichts der Klimakrise, verzichten ganz bewusst auf Fleisch. Ja. Und im Fleisch per se sehen wir jetzt aus der heutigen Ernährungswissenschaft und aus der heutigen Lehre, dass es ja eh nicht so günstig ist generell. Also rotes Fleisch, das durchaus im Gespräch steht, krebserregend zu sein. Wir müssen uns ohne dies wegbewegen, aber das Stichwort Eiweiß. Mhm. Ich sehe jetzt, wenn ich einkaufen gehe, jedes zweite Lebensmittel hat irgendeine Eiweißversprechungsformel aufgedruckt, also im Joghurt mit Eiweiß und irgendwelche Puddings mit Eiweiß. Also überall ist Protein, ist die neue Zauberformel.
Richtig, ja.
Kann man das dadurch überhaupt dann kompensieren, wenn ich sage, gut, ich habe jetzt, ich esse kein Fleisch, ich esse auch keinen Fisch, ich bin durchaus bewusst, aber natürlich ist im Getreide kaum was zu finden. Es ist, wir wissen ja gar nicht mehr, was im Gemüse und in den pflanzlichen Produkten wirklich noch zu finden ist aufgrund der Böden. Mhm. Wie kann ich genügend Eiweiß pflanzlich dann zuführen?
Ja. Also erstens mal ist zum Unterscheiden, natürlich, wenn ich sage, ich lasse jetzt Fisch und Fleisch weg, dann bleiben wir ja trotzdem vegetarische Quellen nur über. Jetzt in dem Sinn zum Beispiel halt auch Eier. Zum Beispiel ist eine ganz gute Eiweißquelle, ist eigentlich die beste Eiweißquelle. Dann natürlich Milch und Milchprodukte, Käse, Joghurt, Milch an sich, diese Sachen. Wenn wir jetzt in die pflanzliche Seite rüber wechseln, also jetzt in die vegane Seite, würde ich jetzt nicht sagen, dass man hier nicht den Proteinbedarf decken kann, ist genauso möglich. Erstens einmal gibt es sehr viele Ersatzprodukte, das heißt jetzt nicht, man braucht die Ersatzprodukte, aber nur jetzt, wenn wir zum Thema überlegen, fürs Joghurt gibt es ein Sojajoghurt, es gibt eine Sojamilch, es gibt auch schon eine Erbsenmilch, also das hat ja auch alles Eiweiß drinnen. Und ansonsten ist ja schon so, man kann durch die Kombination von Getreide und zum Beispiel dann irgendwelchen Hülsenfrüchten kann man ja schon auch sehr gutes Eiweiß, also eine gute Eiweißqualität erreichen, weil es geht hierbei immer darum, ein Eiweiß besteht ja aus Aminosäuren und es geht immer darum, sind hier alle essentiellen Aminosäuren drinnen. Essentielle Aminosäuren sind immer die, die der Körper selbst nicht herstellen kann, die man eben zuführen muss über die Nahrung. Und wenn man jetzt nur überlegt, zum Beispiel ist die Kombination von Bohnen und Mais eine sehr gute Kombination, damit man die alle essentiellen Aminosäuren eben hier abdecken kann. Und grundsätzlich kann man vegan durchaus ausreichend Eiweiß essen. Es ist einfach wichtig, dass man bei jeder Mahlzeit dann versucht, auch wirklich eine Eiweißquelle hier zuzuführen, sei das jetzt eben ein Sojaprodukt oder Tofu, irgendwelche Sachen oder Linsen, Bohnen, Erbsen und zum Beispiel auch Maroni haben eigentlich auch eine sehr viel Eiweiß, solche Sachen eben, ja.
Jetzt sind wir mitten im Frühling, also ist das Stichwort Maroni, das assoziiere ich eher so mit Herbst, Winter.
Ja, ja.
Im Frühling wird es überhaupt, ja, du hast es gesagt, ist natürlich Erbsen, Bohnen, Linsen, Kichererbsen, all das wissen unsere Zuhörerinnen sicher eh schon eigenständig. Aber wie stehst du denn jetzt gerade? Wir sind die Ausstrahlung im Mai, Erdbeeren und dergleichen, die Böden sind ziemlich leer. Wie stehst du denn zum Obst generell? Ja, also gerade mit Schilddrüse brauchen wir da ernährungstechnisch für die Schilddrüse ganz spezielle Obstquellen eventuell?
Würde ich jetzt so nicht sagen. Ich empfehle immer so quasi so vielfältig wie möglich zu essen. Erdbeeren sind eine sehr gute Quelle, natürlich an Vitamin C vor allem. Braucht natürlich auch die Schilddrüse, braucht jeder Mensch. Aber grundsätzlich ist immer eine Abwechslung am allerbesten. Also so viele verschiedene Lebensmittel wie möglich am Tag zu essen, damit man eben ein breites Spektrum von Nährstoffen abdecken kann.
Gut, gehen wir wieder zum berühmten Preconception Care, also vor der Schwangerschaft, die Gesundheitsvorsorge. Gibt es irgendwelche No-Gos ernährungstechnisch aus deiner diätologischen Praxis, dass man sagt, okay, Stichwort Alkohol oder dergleichen, das lass überhaupt, weil das tut der Schilddrüse ganz schlecht. Oder gibt es irgendwelche Lebensmittel, die ihr ganz schlecht tun?
Ja, Alkohol ist ein großes Thema. Das würde ich soweit wie es möglich ist für jemanden minimieren oder wenn es auch möglich ist, eventuell ganz weglassen. Nicht jetzt nur für die Schilddrüse, sondern grundsätzlich auch für die weibliche Hormonbalance ist ein Alkohol einfach, ja, greift einfach in die Hormonbalance ein. Das Thema ist einfach das, dass die Leber ja den Alkohol entgiftet und die Leber steuert ja auch, also entgiftet ja auch die ganzen Hormone und so weiter. Wenn ich jetzt aber Alkohol zu mir nehme, dann wird natürlich das aus erster Linie mal vom Körper entgiftet. Das heißt, die Hormone bleiben dann einfach über. Das heißt, es kann dann sein, dass von gewissen Hormonen zu viel da ist und die Hormonbalance einfach nicht gehalten werden kann. Natürlich jetzt einmal ein Glas hin und wieder wird da jetzt nichts ausmachen, aber halt wirklich diesen Konsum so weit wie möglich zu minimieren. Also das macht auf jeden Fall Sinn.
Und während der Schwangerschaft ist Alkohol ja ohne dies ein absolutes Tabu.
Ja, also
das können wir gleich ganz schnell abhandeln.
Ja.
Das heißt also, Schilddrüse haben wir heute das Thema vor und während der Schwangerschaft. Was kann man denn während der Schwangerschaft, liebe Jasmin, noch bedenken, ernährungstechnisch für die Schilddrüse, damit die ja während der Schwangerschaft, ist sie auch noch einmal mehr gefordert, gut unterstützt wird ernährungstechnisch? Was würdest denn du bei Schwangeren empfehlen?
Ja, man hat natürlich in der Schwangerschaft einen höheren Kalorienbedarf auch, also einen höheren Energiebedarf. Ja. Das kommt eben darauf an, in welchem Trimester man eigentlich sozusagen ist. Da gibt es eben schon neuere Einstufungen. Früher hat man ja einfach gesagt, okay, man muss so 500 Kalorien mehr essen. Aber neuere Empfehlungen sind jetzt eher schon, dass man im ersten Trimester vielleicht jetzt nur so 200 Kalorien mehr braucht und es wird dann jedes Trimester mehr, was ja auch logisch ist, wenn man drüber nachdenkt. Am Anfang ist das ja noch gar nicht so groß und dann wächst es mehr, braucht man mehr. Weiters finde ich ganz wichtig, dass man auch, wenn man jetzt diese Mikronährstoffe wieder ins Licht rücken, ist da hier auch wieder wichtig, dass man die Folsäure weiternimmt. Also wenn man das auch schon vorher eingenommen hat, Folsäure ist ganz wichtig eben auch für die Hirnentwicklung. Auch für die Hirnentwicklung ist Omega-3-Fettsäuren, vor allem die DHA, Fettsäure sehr, sehr wichtig. Das würde ich auch empfehlen einzunehmen in sehr vielen in sehr vielen Supplementen, die ja extra für die Schwangerschaft empfohlen werden, ist das nicht von Anfang an dabei. Omega-3-Fettsäure, DHA, also das würde ich unbedingt zusätzlich einnehmen von Anfang an, damit sich das gut entwickeln kann. Auch der Jodbedarf steigt in der Schwangerschaft. Also die Schilddrüse benötigt dann auch mehr Jod, weil ja natürlich vor allem dann ab dem zweiten Trimester ist ja die Schilddrüse noch aktiver, weil ja natürlich auch das Baby die Schilddrüsenhormone braucht. Die können ja noch nicht selbst produziert werden. Das heißt, da brauche ich halt dann auch wieder mehr. Hier empfehle ich auch, wenn man Schilddrüsenprobleme hat, wirklich engmaschig zu kontrollieren, also beim Arzt. Manchmal ist es auch notwendig, dass man mehr Schilddrüsenhormone einnimmt, sofern man schon vorab welche eingenommen hat, dass die Dosis etwas erhöht werden muss, weil eben dann mehr Bedarf da ist. Genau.
Du sprichst Schilddrüsenerkrankungen vor und während der Schwangerschaft an. Ich denke da spontan an den Hashimoto. Ja. Es sind autoimmunbedingte Schilddrüsenerkrankungen und Morbus Basedow. Ja? Mhm. Also einmal ist es die Überfunktion der Schilddrüse, dann ist es die Unterfunktion. Mhm. Gehen wir jetzt einmal von der ganz medizinischen Diagnostik jetzt mal weg, weil die Zuhörerinnen, die damit konfrontiert sind, die wissen das ja. Aber kann man auch den, soweit ich das weiß, den Hashimoto gut ernährungstechnisch unterstützen und dementsprechend begegnen?
Ja, auf jeden Fall. Also beim Hashimoto ist jetzt für mich immer die Frage, ist es schon früh erkannt worden? Wenn es schon früh erkannt worden ist, ist oft noch gar nicht notwendig, dass man jetzt Schilddrüsenhormone einnehmen muss. Da kann man sehr viel über Nahrungsergänzungsmittel oder auch über die Ernährung machen. Ob den Zeitpunkt.
Welche? Ja. Welche, entschuldige, ja, Jasmin, welche Nahrungsergänzungsmittel? Blinkt gleich.
Ja, ja, sehr gut. Hier wäre zum Beispiel das Selen wichtig. Selen ist ganz wichtig. Ja. Selen brauche ich, damit die Hormone aufgebaut werden können. Auch sehr häufig setze ich gerne auch L-Tyrosin ein. Das ist eine Aminosäure, die auch an den Aufbau von T3 und T4 beteiligt ist. Also das wäre sozusagen diese Vorstufe, damit das dann aufgebaut werden kann. Das ist, finde ich, eine ganz gute Alternative, wenn man noch keine Hormone einnehmen muss oder ja, dass das eine sehr gute Option ist. Grundsätzlich Vitamin D, habe ich FH auch schon angesprochen, ist sehr wichtig. Vitamin D wird leider noch immer bei sehr vielen Schilddrüsenpatientinnen nicht angeschaut. Also das muss man auch wirklich manchmal selbst dazu sagen. Und wenn ich einen Vitamin D-Mangel habe, dann kann die Schilddrüse auch nicht arbeiten. Also das ist auch wichtig, das zu kontrollieren und eben sonst einzunehmen. Und was habe ich gesagt? Selen habe ich gesagt. Ja, Jod natürlich auch. Also man muss jetzt nicht Jodtabletten nehmen, sondern hier ist einfach wichtig, man nimmt ein jodiertes Salz. Genau, dann ist das eigentlich in Ordnung.
Also du sagst jodiertes Salz. Wir haben natürlich in Österreich gute Salzvorkommen. Ja. Und es ist, wie ich es vorhin gesagt habe, ja auch schon längst jodiert, das ist unser Salz. Genau. Es gibt aber immer mehr Trends, die dann sagen, okay, ich nehme Himalaya-Salz oder ich nehme Pyramidensalz oder was auch immer. Sind die auch jodiert?
Nein, die sind meistens nicht jodiert.
Eben, ja. Genau.
Also hier darauf achten schon, wenn man halt einfach für die normale Küche das Salz, was man einfach verwendet, dass man hier ein jodiertes Salz nimmt. Also Jod ist natürlich in andere Produkte auch drinnen, aber so wie jetzt Milchprodukte oder auch Fischprodukte, Meeresfrüchte, aber hier kommt es natürlich darauf an, wie esse ich grundsätzlich. Wenn ich jetzt eher vegan mich ernähre, ist vielleicht mit dem Jod die Einnahme über die Ernährung etwas geringer, wie wenn ich jetzt eher sage, ich esse Milchprodukte, ich konsumiere Fisch und Meeresfrüchte und solche Sachen. Das ist natürlich immer alles eine Frage der Häufigkeit und natürlich auch Nachhaltigkeit, ja.
Wobei man ja auch beim Fisch sagen muss, dass viele Fischarten überhaupt nicht jodhältig sind. Ja. Das wäre halt außer beim Lachs und bei dem muss man wieder schauen, woher kommt der.
Das ist sehr schwierig,
ja, also das ist, wenn ich jetzt bedenke, wenn ich jetzt gerade schwanger werden wollte oder schwanger bin, das ist eine Wissenschaft geworden, die richtigen Makro- und Mikronährstoffe zusammenzusetzen. Ja. Also auf jeden Fall ist jetzt, kann ich sagen, ganz, ganz wichtig, sich vorher untersuchen zu lassen, seinen Hormonstatus machen zu lassen und dann halt auch wirklich mit Menschen wie dir ein Konzept zu starten. Ja. Und zu sagen, okay, was brauche ich und wie kann ich es kompensieren? Weil ich glaube, bei den Lebensmitteln da jetzt gerade für die Schilddrüse herauszufiltern, okay, was ist denn, wo ist Jod drinnen? Weil ich kann mir vorstellen, die leichteste Version wäre, sein Gemüse gut zu salzen. Auch wenn man da aus der Ernährungswissenschaft wiederum sagt, man soll nicht zu viel. Aber in dem Zusammenhang denke ich mal, okay, sicher ist sicher. Oder meine harten Eier gut zu salzen und so. Weil im Gepäck, wir wissen nicht mehr, wo
was drin
Jod enthalten ist. Genau. Können Sie ja nicht mehr nachvollziehen. Früher war das alles viel simpler.
Ja, und, ich meine, in den meisten Nahrungsergänzungsmittel, die man ja während der Schwangerschaft einnimmt, ist Jod eigentlich drinnen. Hier ist nur darauf zu achten, wenn man jetzt eben eine Schilddrüsenüberfunktion hat oder eben Morbus Basedow hat, ist hier ein bisschen mit Vorsicht mit dem Jod zu genießen. Also da sind wir dann wieder auf der anderen Seite. Grundsätzlich braucht die Schilddrüse Jod, um aktiv zu sein. Wenn die Schilddrüse aber überaktiv ist, dann kann ein zu hoher Jodkonsum sich auch negativ auswirken.
Ja. Da kommt es dann halt zu diesem typischen Erscheinungsbild, dass man eher stärker wird und dass man halt hervorgewölbte Augen hat, wenn man vom Basedow spricht. Ja. Und der Hashimoto, der macht halt wirklich, da kann man essen, was man will. Es bleibt meistens sehr schlank, hat aber hohen Blutdruck, ist gestresst, ist erschöpft und so weiter. Das sind jetzt einmal die Symptome, die man, wenn man die längere Zeit bei sich selbst wahrnimmt, auf jeden Fall zum Anlass nehmen sollte, einen Schilddrüsenexperten, eine Expertin aufzusuchen. Und das ist auch wiederum die Schilddrüse, das ist so klein, uns dieses Organ ist, aber ist ganz schön fuchsig und sehr kompliziert aufgebaut. Und da müsste man eigentlich wirklich in ein Schilddrüsenzentrum gehen, nicht wahr, Jasmin?
Auf jeden Fall. Also es gibt in eigentlich jedem Bundesland, soweit ich weiß, Schilddrüsenzentren oder sonst auch Schilddrüsenarzt. Also hier auf jeden Fall einen Experten aufzusuchen, finde ich sehr wichtig. Man kann schon mal erste Hinweise vielleicht bei einem großen Blutbild sehen, wenn man jetzt mal sagt, man macht da die gesunden Untersuchung, dass man mal sieht, okay, passen da die Hormone. Sehr häufig wird aber dann nur das TSH angeschaut und das TSH alleine gibt jetzt hier eigentlich nicht sehr viel Informationen. Es ist dann schon wichtig auch zu sehen, passt das T3, passt das T4. Wenn das passt, ist vermutlich alles in Ordnung. Aber wenn jetzt zum Beispiel in der Familie schon Schilddrüsenerkrankungen vorliegen, macht es vielleicht durchaus mal Sinn, wenn man mal zu einem Schilddrüsenarzt geht und hier auch einen Ultraschall machen lässt, einfach um zu sehen, schaut die Schilddrüse auch im Ultraschall gesund aus und so kann man auch vielleicht schon früh Sachen erkennen. Ja.
Wunderbar. Du sagst es, es gibt dann die berühmte Tastuntersuchung, es gibt den Ultraschall, wo also wirklich die Struktur des Organs gesehen wird und man kann nicht nur durchs Labor eine eindeutige Zuordnung zum Status der Schilddrüse machen.
Ja.
Es ist halt so, dass bei den Expertinnen und Experten ist man wirklich am besten aufgehoben, weil man weiß dann nicht, soll man zum Nuklearmediziner oder soll man zum Internisten oder soll man, weißt du, es ist auch die Zuordnung, wer hat sich mit der Schilddrüse sehr gut auseinandergesetzt und vor allem dann, wenn es um diese Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse geht, also dann braucht man auch wirklich Spezialisten, dann hilft nichts mehr mit Endokrinologie oder dergleichen, sondern muss man wirklich sagen, gut, wo stehe ich genau? Und das muss man wirklich fein, maschig, immer wieder schön untersuchen lassen, vor allem dann nach der Schwangerschaft.
Ja,
das wird ein eigener Podcast. Ich darf es schon sagen, das wird in der nächsten Folge die Ernährung für die Schilddrüse nach der Schwangerschaft, weil da sind ja die meisten weiblichen Körper ziemlich leer gefegt und vor allem dann auch in der Stillzeit. Und vielleicht, Jasmin, wenn wir uns da noch ganz speziell damit auseinandersetzen, für alle die sich jetzt fragen, okay, ich habe jetzt gerade ein Baby, was mache ich? Es kommt ein weiterer Podcast zu diesem Thema, nämlich gleich nächste Woche. Ja, Jasmin, wir haben es jetzt durch. Wir haben diese Untersuchungen, die Basisuntersuchungen, ernährungstechnisch. Was würdest du machen, wenn du jetzt ein Baby möchtest? Was würdest du sagen, okay, der bewegungstechnisch, du bist ja auch Personal Coach. Sport ist eine ganz wichtige, meines Erachtens nach, Säule, um auch die hormonelle Situation für die junge Frau schön stabilisieren zu können.
Ja, zum Thema Sport ist genau das, dass halt, gibt es halt so einen feinen Grad. Also ich grundsätzlich empfehle ja, vor allem wenn ich schwanger werden möchte, dass man sich einmal grundsätzlich mit seinem Zyklus beschäftigt. Sehr viele Frauen wissen ja gar nicht Bescheid eigentlich über ihren eigenen Zyklus. Hier auch die Symptome zu tracken, wie geht's mir wann, wann hat man den Eisprung, wie geht's mir vor der Periode, das sind alles wichtige Sachen. Ich denke mal, es wird immer moderner und es beschäftigen sich auch schon mehr Frauen damit. Es gibt mehr Apps für diese Sachen, wo man das ganz schnell alles eingeben kann. Aber das ist einmal das Wichtigste, dass man mal anfängt, sich mit seinem Zyklus zu beschäftigen, weil hier, wenn ich das einmal verstehe, da machen gewisse Sachen einfach in jeder Zyklusphase mehr Sinn oder weniger Sinn. Und wenn wir jetzt hier zum Thema Sport kommen, ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man dann den Sport auch ein bisschen den Zyklus anpasst, dass man jetzt nicht in der Phase, die kurz vor der Periode ist, also diese keine Ahnung, je nachdem, wie lang der Zyklus ist, aber diese Woche zum Beispiel vor der Periode ist eigentlich diese Woche, wo man ein bisschen runter vom Gas sollte. Also jetzt hier nicht intensives High-Intensity-Training zu absolvieren, intensives Krafttraining, sondern das wäre zum Beispiel das, wo man ein bisschen runtergeht mit dem Gas. Das finde ich sehr wichtig, dass man die Hormone unterstützt, dann auch noch mit dem Training, vor allem, wenn ich auch schwanger werden möchte, um hier meinen Körper nicht zusätzlich zu stressen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja.
Genau, also diese Ruhe zu bewahren, weil wie wir wissen, da kann man einen eigenen Podcast dazu machen, den Zyklus und der Sport, man kann ja auch durch Sport den Zyklus extrem beeinflussen.
Auf jeden Fall, ja.
Man kann auch die Regelblutung, die Dauer der Regelblutung beeinflussen, weil wenn ich jetzt einen Marathon laufe, dann werde ich wahrscheinlich sicher reagieren auf die Länge und Dauer meiner Zyklusphase, respektive auch auf die Regelblutung. Also gibt ja ganz lustige Erfahrungsberichte von Frauen, die dann eben sich auch spielen. Also du sagst es, je besser ich den Körper kenne, je besser ich weiß, okay, jetzt bin ich knapp vor der Menstruation, umso stärker sollte ich fokussiert achten auf die Bewegung und auf die Ernährung.
Auf jeden Fall.
Das wissen wir ja auch, weil da kriegt man dann ja auch manchmal im prämenstruellen Syndrom so Heißhungerattacken und möchte auf jeden Fall dickes, fettes Eis schlecken oder so.
Ja, also eigentlich diese ganze Thematik, also jetzt, wenn man sehr intensive PMS-Symptome hat oder starke Schmerzen während der Menstruation, da ist ja immer viele Frauen glauben ja, das ist halt normal, aber intensive Beschwerden zu haben, ist nicht normal. Also wenn ich große Beschwerden habe, dann muss man sich eigentlich schon mal damit beschäftigen, würde immer unbedingt Unterstützung suchen, anzuschauen, wie schaut eigentlich mein Hormonstatus aus. Also wir sind große Fans eben von zyklusgerechten Training und eben hier anhand des Zyklus zu arbeiten. Wir bieten auch dreimal im Jahr ein Gruppenprogramm zu diesem Thema an. Das nennt sich Frauenpower-Gruppenprogramm, wo wir wirklich das ganze Thema alles aufklären, wo es einen zyklusgerechten Trainingsplan gibt und so weiter. Und das ist so wichtig, dass man das nicht nur macht, wenn man schwanger werden möchte, sondern grundsätzlich. Es geht einem ja viel, viel besser, wenn ich meinen Zyklus optimal unterstützen kann, wenn ich diese Beschwerden vor der Periode minimieren kann oder auch eben, dass man nicht so starke Beschwerden hat während der Periode. Das sind alles ganz wichtige Sachen, ja.
Ja, also meine Lieben, die da jetzt gerade reinhören in diesen Podcast, Schilddrüse vor und während der Schwangerschaft, wichtig, immer wieder darauf zu achten, was sagt mir mein Körper?
Ja.
Und vor allem, das Schöne, dieses Empowerment ist, dass man so viel machen kann selbst. Also, dass man ernährungstechnisch und bewegungstechnisch so viel steuern kann. Es macht doch irrsinnig frei.
Auf jeden Fall,
ja. Ja, schön. Liebe Jasmin, ich sage danke für den ersten Podcast Ernährung und Vorsorge für die Schilddrüse, dieses kleine, schmetterlingshafte Organ, das manchmal ganz schön fuchsen kann. Danke, dass du uns da durchgeführt hast, aus deiner Expertise als Diätologin. Und ich habe es schon gesagt, wir hören uns gleich wieder, wenn es darum geht, Ernährung, optimale Bewegung und Vorsorge für die Schilddrüse nach der Geburt und vor allem auch während des Stillens.
Ja,
danke, Jasmin.
Danke für die Einladung.
Danke
dir.
Ich freue
mich auf den nächsten Podcast.
Ich mich auch. Wir sind gleich wieder dabei. Ja, meine Lieben, ich habe es schon gesagt, in den Shownotes seht ihr dann, wie ihr die Expertise der lieben Jasmin Klammer und ihrer Schwester und der Klammer-Sisters sehen könnt. Und ich habe schon gesagt, bleibt dran, bleibt bei der Schilddrüse, schaut auf euch, lasst es euch gut gehen, genießt das Leben, genießt die Frühlingszeit, die jetzt kommt, mit Sport draußen und mit guter Ernährung, viel Obst, und wir hören uns im nächsten Podcast, wenn es darum geht, Schilddrüse nach der Geburt. Danke fürs Zuhören, bleibt uns gewogen, alles, alles Liebe, ciao, ciao, baba, eure Petra.